Er sitzt im Gefängnis. Die Lage ist nicht sehr komfortabel, denn er hat das Todesurteil im Nacken. Es ist über ihn verhängt worden, ist kein Tag sicher, wann es vollstreckt wird. Er hat so seine Anhänger, es gibt einige, die ihn bewundern, es gibt aber viele, die ihn verachten. Er sitzt ja auch nicht zum ersten Mal, sondern mindestens zum dritten Mal, ist inzwischen auch nicht mehr der Jüngste. Früher, da hat er feurig gekämpft, schon etwas ruhiger geworden inzwischen. Aber eines ist ihm geblieben, er hält immer noch fest, ganz klar, an seiner Zielrichtung. An seine Freunde schreibt er Briefe. Und trotz seiner misslichen Lage sprüht er vor Begeisterung. Und er versucht, seine Freunde mitzureißen durch seine Briefe aus dem Gefängnis. Und so ruft er ihnen zu, unter anderem, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Ja, Paulus, der große Apostel Gottes, ist inzwischen etwa 64 Jahre alt und er wartet auf seine Hinrichtung. Aber er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Er hält fest an seinem Gottesglauben, er hält fest an seinem Vorbild, an seinem Erlöser, Jesus Christus. Und er bringt seinen Standpunkt zum Ausdruck mit dem gewaltigen Wort im Brief an die Philipper, aber der heute Morgen ausführlich diskutiert in der Sabbatschule, Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Philipp ist eine junge Gemeinde in Mazedonien, die ihm sehr ans Herz gewachsen ist. Und wenn Paulus sagt, Christus ist mein Leben, so meint er nicht irgendjemand oder irgendetwas. Könnte für uns ein Jahresmotto sein. Christus ist mein Leben. Was heißt das? Christus ist mein Leben. Ich denke viel über Christus nach. Ich bete viel zu ihm. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Ich bin überzeugt, dass er der Heiland der Welt ist. Ich weiß, dass er wiederkommen wird. Ich bin auch bereit, für seine Sache auf die Straße zu gehen. Mit Meinungsumfragen, Bücherstand und was auch immer. Standaktionen. Ich bin auch bereit, seine Sache in Diskussionen zu vertreten und auch zu verteidigen. Vielleicht bin ich sogar bereit, für ihn zu arbeiten. Vielleicht vollzeitlich als Prediger. Als Buchevangelist, als Lehrer, als Arzt, als Missionar. Es gibt Menschen, die sagen, Fußball ist mein Leben. Sie opfern die besten Jahre dem aktiven Sport und noch viel mehr dem passiven Sport als Zuschauer vor dem Fernseher. Es wird kein Spiel ausgelassen, bei Sonne oder Regen, Hitze oder Kälte. Es wird alles verfolgt. Und die Bilder werden manchmal auch in der Nacht weiterverfolgt mit Begeisterung. Die Szenen vor dem gegnerischen Tor, wenn dann ein Tor gefallen ist. Und die Erinnerungen werden hervorgeholt und die Chancen auf dem Tabellenplatz in der Meisterschaft wird ausgerechnet. Es gibt Menschen, die sagen, Musik ist mein Leben. Sie haben nicht nur Notenkenntnisse, Kenntnisse in Harmonielehre, kennen sich Musikgeschichte aus. Nein, Musik wird für sie zum Erlebnis, das ihre Einstellung zum Leben berührt. Da darf eine Platzkarte ohne weiteres 100 oder noch mehr Franken kosten. Man fährt auch eine Stunde oder weiter mit dem Auto, um ein Konzert zu besuchen. Und nun kommt der Paulus und sagt, Christus ist mein Leben. Meine Lieben, die Frage besteht keineswegs. Die Frage besteht keineswegs, ob er ein Sportler oder ein Musiker Christ sein kann. Darum geht es nicht. Das steht außer Zweifel. Wenn aber Paulus sagt, Christus ist mein Leben, geht es um die Grundlage des Christseins. Die Grundlage des Christseins, um die Grundlage meines Lebens überhaupt. Ich danke Gott, dass ich lebe. Leben ist eine einmalige, eine einzigartige Gabe Gottes an uns Menschen. Und für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich lebe. Es gab Situationen in meinem Leben, die mir fast das Leben gekostet hätten. Habt ihr sicher auch schon erlebt, oder wahrscheinlich, oder vielleicht auch nicht. Aber wir alle erleben Situationen, die wir nie mehr vergessen werden. sei es im Straßenverkehr oder anderswo. Ich denke an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich war etwa 8 Jahre alt. Mein Vater hat unter anderem auf dem Bau gearbeitet, war ein kräftiger Mann, starken Händen, mit viel Kraft. Und es galt, hinter einer Scheune, hinter dem Haus, eine Garage zu bauen, die er gemacht hat. Und zuerst musste eine Kompostgrube weggeschafft werden. Das war so ziemlich dicke Mauern, so etwa so dick, etwa 2 auf 2 Meter groß. Und da hat er mit einem schweren Eisenschläger diese Mauern zertrümmert und da sind dann die Bruchstücke hingefallen auf den Boden. Und dann hat er dann mit dem Schläger größeren Bruchstücke zertrümmert, damit sie kleiner wurden. Und meine Schwester, die 4 Jahre älter ist als ich und ich, wir haben dann jeweils die kleinen Brocken weggenommen und auf die Seite gelegt, damit sie dann abtransportiert werden konnten. Und so hat mein Vater wieder mal so ein großes Stück zertrümmert und springt ein kleines Stück weg. Ich renne hin, will das nehmen. Und in diesem Moment hat mein Vater bereits wieder aufgezogen und zugeschlagen und wirklich haarscharf an meinem Kopf vorbei mit dem Schläger auf den Block geschlagen. Ich bin etwas erschrocken. Mein Vater war geschockt. Dem um Haaresbreite hat er seinem eigenen Buben den Kopf zertrümmert. So wäre ich nicht mehr hier jetzt. Leben ist eine einmalige, eine einzigartige Gabe Gottes an uns Menschen. Das gilt für 8-Jährige, das gilt auch für 80-Jährige. Und ich möchte dir heute Morgen ganz bewusst zurufen, danke Gott dafür, dass du lebst. Danke Gott dafür, dass du lebst. Es kann sehr schnell gehen. Die Katastrophe in Gran Montana hat gezeigt, wie schnell ein Leben ausgelöscht werden kann. Es kann Minuten gehen, es kann innerhalb von Sekunden aus sein. Danke Gott, dass du lebst. Wie erwähnt, denn Paulus sagt, Christus ist mein Leben, geht es um die Grundlage des Christseins. Und er selber gibt ja darüber Klarheit im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, wenn er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Und den Beweis der Echtheit dieser Aussage liefert uns ja das bekannte Wort aus dem Johannesevangelium in Kapitel 3, Vers 16, wo Johannes schreibt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieses Verlangen Gottes in Vers 17 wird noch entscheidend vertieft, wenn dann Johannes weiterfährt, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und hier stoßen wir unweigerlich auch auf die Vorstellung, die Jesus von unserem Christenleben hat. Und im hohenpriesterlichen Gebet, in Johannes 17, Vers 18, bringt es dann zum Ausdruck, indem er sagt, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. So wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Das ist die ganze Breite, Tiefe, die ganze Tragweite des Christenlebens. Natürlich, ich glaube, es ist müßig, über Methoden und Möglichkeiten der Evangelisation zu sprechen. Gottes Mission lebt vom Wirken des Heiligen Geistes und nicht von unseren Programmen. Denn der Herr Zöbert sagt es uns schon zu Serubabel, lesen wir Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dazumal und darüber hinaus auch bei uns. Ein Zitat sagte, Christen sind wie Zündhölzer, sie müssen brennen. Christen müssen entflammt sein. Kein Streichholz kann sich jedoch selbst entzünden. So braucht ein Christ die Kraft des Heiligen Geistes, um sich freudig für Christus einsetzen zu können. Ich habe hier eine Kerze und ich habe hier Streichhölzer. Und wie das Zitat sagt, Christen sollen entflammt sein, sie sollen brennen wie ein Streichholz. und ist auch fähig, eine Kerze anzuzünden, damit die Kerze brennen kann. Was macht diese Kerze? Sie verbreitet Licht, sie verbreitet Wärme, wenn man in der Nähe ist, darüber noch mehr. Und wenn wir jetzt hier alle Fenster verdunkeln würden und das Licht ausschalten und es stockfinster wäre und nichts brennen würde, könnten wir eine Sitzung abhalten, wie machen wir Licht? Wir könnten darüber diskutieren, könnten einen Ausschuss einberufen, könnten uns streiten, wie machen wir Licht und wie auch immer. Bringt aber kein Licht. Aber wir können eine Kerze nehmen, können sie anzünden und dann wird der Raum langsam erhellt. Eine Kerze hat die Möglichkeit, Wärme und Licht zu spenden. Und die Frage ist nur, ob wir Christen wie Streichhölzer bereit sind, uns anzünden zu lassen und bereit sind, als Kerze zu brennen hier in dieser Welt. Es gibt oft Programme, die heißen, wir sollen Salzstreuer sein oder Lichtträger. Also in der Bibel habe ich noch nie was davon gelesen. Die Bibel sagt aber, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Das ist es, was Gott möchte, dass wir Licht sind. Nicht einfach den anderen sagen, was sie zu tun haben, sondern dass ich Licht bin, dass ich Salz bin unter den Menschen, unter denen ich lebe. Natürlich, um objektiv und realistisch zu bleiben, müssen wir im Johannesevangelium im 17. Kapitel zum 17. Vers auch noch den 18. Vers lesen. Johannes 17, Vers 17. Haben wir gelesen. Zum 18 haben wir gelesen, genau. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch euch in die Welt. Und Vers 19 heißt es dann, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt werde. In der Übersetzung ursprünglich heißt es, ich opfere mein Leben für sie, dass auch sie ihr Leben hingeben. Wir haben in der Sabbatschule eingehend und ausführlich diskutiert über Paulus und seine Art und Weise zu evangelisieren. Es war hochinteressant, spannende Auseinandersetzung. Und hier schreibt jetzt Johannes auch das, was es heißt, Christus zitiert, Johannes zitiert den Christus, wenn er sagt, ich sende euch in die Welt und ihr sollt euch geheiligt werden, wie ich auch. Also auch ihr habt Opfer hinzugeben für mich, um das Evangelium zu verbreiten. Es geht nicht anders, uns nicht anders als Christus. Übrigens im Kapitel 15 des Johannes-Evangeliums lesen wir das vom Vers 18 weg. Da sagt Jesus auch ganz deutlich, Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so müsst ihr nicht wissen, dass sie mich für euch auch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, dann hättet ihr die Welt lieb, was zu ihr gehört. Weil ihr aber nicht von der Welt stammt, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie sich an mein Wort gehalten, so werden sie sich auch an euer Wort halten. Also Christus predigt nicht die Verfolgung a priori, sondern er sagt, es geht dir genauso wie mir auch. Es gibt Menschen, die sagen ja zu dem, was du sprichst, was du sagst, und andere lehnen es ab. Und du identifizierst dich mit dem, der Botschaft, die du weitergibst. Amy Carmichael, eine Indien-Missionarin, sagte einmal, viele Christen möchten gerne scheinen, sie wollen aber nicht brennen. Und wenn ich die Kerze betrachte, ist mit dieser Kerze etwas geschehen. Sie ist inzwischen etwas kleiner geworden. Sie hat sich hingegeben. Sie brennt. Ich denke, wichtig für uns ist, dass wir nicht eine Kerze sind, die an beiden Enden brennen. Und Gott hat auch gesagt, ich gebe dir immer die neue Kraft. Neue Kraft, um weiter brennen zu können. Und so sagte August Tholuck, ein evangelischer Theologe des 19. Jahrhunderts einmal, Jesus hatte sich sein Blut kosten lassen, dass er uns in seine Hand bekommt. Sollten wir es uns nicht wenigstens unseren Schweiß kosten lassen, dass wir andere zu ihm bringen? Paulus hat das erlebt. Paulus wurde gelobt und er wurde gehasst. Paulus wurde verehrt und er wurde verfolgt. Er hat das erlebt. Und deshalb sagt er im Philipper 1, Vers 21 ganz klar, ich weiß, nur Christus kann mir helfen und deshalb, Christus ist mein Leben. Aber der Satz ist noch nicht fertig. Der Satz geht weiter mit einem und er sagt er, und Sterben ist mein Gewinn. Und das war unsere intensive Diskussion heute Morgen in der Sabbatschule. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Meine Lieben, ich lebe gerne. Ich bin sehr gerne auf dieser Welt und ich genieße das Leben. Mit meiner Frau zusammen schon über 50 Jahre, meinen Kindern, meinen Enkeln, ihren Freunden und Freundinnen und mit euch auch. Ich freue mich über das Leben, ich genieße es. Und ich möchte sagen, genieß das Leben auch. Und was sagt denn Paulus, wenn er sagt, und Sterben ist mein Gewinn? Was will er damit sagen? Freut euch über das Leben und seid euch bewusst, ein Leben mit Christus mündet einmal in der Ewigkeit. In dem, was Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was niemand beschreiben kann, es gibt eigentlich keine Worte dafür, was uns erwartet. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Auf die Ewigkeit, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich sterbe, das ist das Erste, was mir nachher begegnet, ist das Angesicht Jesu. Darauf freue ich mich auch. Ich freue mich, bei Jesus zu sein. Ich freue mich, mit ihm in alle Ewigkeit zu verbringen und mit euch zusammen, als ganze Gemeinde. Sabbat für Sabbat versammeln wir uns und unter der Woche können wir irgendwo sitzen und plaudern zusammen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aber was es jetzt heißt, jetzt sind wir noch auf dieser Erde und freuen uns über das Leben, das uns Gott schenkt, solange wir es haben. Und wir möchten eigentlich den Gedanken oder die Frage, was heißt das, Christus ist mein Leben, in vier Punkten zusammenfassen. Punkt 1, das, was uns Erich gelesen hat, Johannes 15, Vers 4 und 5, wo Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. An wen schreibt das der Johannes? Wem sagt das Jesus? Nicht Menschen, die ihn noch nie gesehen und gehört haben, sondern Menschen wie du und ich, die bei ihm sind. Und er weiß ganz genau, es gibt einen, der dich pausenlos bearbeitet, damit wieder von ihm weggehst. Und deshalb sagt er, nein, wenn du bei mir bist, so bleibe. Bleibe am Weinstock. Geh nicht wieder weg. Das ist der einzige sichere Ort auf dieser unsicheren Welt. Hier bei mir bist du in Sicherheit. Und denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der, der dir Garantie gibt für dein Leben. Zweiter Punkt. Wir möchten uns vom Geist Gottes entzünden lassen und eine brennende Kerze sein. Eine Kerze, die Licht und Wärme verbreitet. Und als dritter Punkt heißt es eben, als Kerze sind wir auch bereit zu brennen, wenn es auch manchmal schmerzt. So sagt einmal jemand, ich freue mich des Lebens, ich suche nicht die Dornen, sondern hasche die kleinen Freuden ein. Sind die Türen niedrig, so bücke ich mich. Kann ich den Stein aus dem Weg tun, so tue ich's. Ist der zu schwer, so gehe ich um ihn herum. Auf diese Weise finde ich alle Tage etwas, worüber ich mich freuen kann. Wir müssen lernen, uns von Herzen freuen zu können und die Tage mit Zuversicht und Gottvertrauen zu füllen. Unlängst habe ich gelesen, ich freue mich, wenn es regnet. Wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Das ist ganz einfach. Vielleicht etwas Zweckoptimismus, aber probier es doch einfach mal aus. Probier es einfach mal aus. Schon Nehemia sagte vor über 2400 Jahren, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freue dich des Lebens mit Gott hier auf dieser Erde. Und als vierter Punkt, die Freude mit unseren Erlebnissen und Erfahrungen im Leben mit Gott dankbar zum Ausdruck zu bringen. Wie viel Grund haben wir doch, dankbar zu sein? Geben wir dieser Dankbarkeit und dieser Freude Ausdruck, damit andere Menschen um mich herum spüren können, Christus ist mein Leben. Amen.